Ja, weit, weit weg zu sein, das wünscht man sich vielleicht. Vor allen Dingen kommt man dann raus in die Welt und die Welt, die ist voller, voller Strahlen, sprich Radiostrahlen. Ich bin jetzt verbunden mit Axel Vogt vom Deutschen Amateurradio Club. Hallo.
Hallo.
Ja, wenn man sagt hier Amateurradio Club oder Amateur Sie, sind Sie da beleidigt?
Nein, wir sind eigentlich nicht wirklich so beleidigt, wobei natürlich der Begriff heutzutage ein bisschen ambivalent ist. Es ist ja gerade in dem Bereich der Funktechnik so, dass wir als Funkamateure ja schon uns fast schon auf professioneller Ebene mit dem Thema beschäftigen, weil wir gucken halt, wie wir sehr weit entfernte Gebiete per Funk erreichen können aufgrund unseres eigenen Könnens. Und von daher ist es eigentlich schon so, dass wir da ziemlich professionell mit umgehen. Aber es ist halt nur einfach mal im Sprachgebrauch so, dass da halt auch das Wort Amateur drinne steckt. Aber das hat auch seine historische Bedeutung, dass wir uns halt auch von den professionellen Funkdiensten unterscheiden. Und der Amateurfunk ist halt ein Amateurfunkdienst, der als solches halt auch vom Gesetzgeber definiert wurde.
Aber ihr gehört halt eben auch zur großen Familie der Radios. Und das Radio ist ja heute eigentlich schon ein relativ altes Medium, wenn es auch noch ganz viel ältere Medien gibt. Das heißt, das Radio hat ganz einfach eine Geschichte. Was ist eigentlich die Geschichte des Deutschen Amateurradioclubs?
Also die Geschichte des Deutschen Amateurradioclubs, die ist sehr eng verbunden mit der Radiobegeisterung, die es halt in der Welt schon in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gegeben hat. Da gab es dann schon die ersten Sendeamateure, so hießen die damals. Und die hatten ein großes Interesse daran, mit Funkquellen, mit Sendeanlagen zu experimentieren. Und da ging es immer darum, dann halt auch mal das, was Radiosender machen, eben senden, dass man das dann auch mal selbst sozusagen experimentell, technisch experimentell machen kann und machen darf. Und da ist es so, dass halt seit 1950, da wurde der DAC als gesamtdeutscher Verband gegründet, da gab es dann auch eine sozusagen für ganz Deutschland oder für Westdeutschland eine Sendegenehmigung, und dann konnte man eine Prüfung machen bei der Behörde und hatte dann die Möglichkeit, selbst zu senden. Und das ist eigentlich das, was der DAC schon immer macht, wobei natürlich Radio auch heutzutage zwar ein Medium ist mit sehr langer Vergangenheit, aber gerade die Einflüsse von Internetradio, die sind natürlich schon so deutlich, dass ich denke, das ist auch weiterhin ein sehr aktuelles Medium.
Das heißt, da kann man gar nicht mal so richtig das irgendwie auseinanderklabustern, sprich, das ist sehr, sehr komplex. Also ich glaube, so in den 20er Jahren hat es so richtig begonnen, wurde auch zwischendrin mal das Radio missbraucht, was heißt zwischendrin mal missbraucht, immer mal wieder als Fehlinformationsmedium missbraucht. Ich denke hier an den Reichsrundfunk und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich jetzt auch ganz modern hier abgelöst, zum Beispiel durch Internet und andere Medien, beziehungsweise entsprechend ergänzt. Wohin geht denn da der Weg?
Also der Weg geht bei den Funkamateuren ganz klar in die Richtung, dass wir das Internet ausführlich nutzen für unser Hobby. Allerdings geht es uns auch immer darum, dass wir noch selbst senden, also dass wir sozusagen die Materie so weit durchblicken können, dass wir so viel davon verstehen, dass wir notfalls auch netzunabhängig, also internetunabhängig senden, kommunizieren können, und dass wir dann halt das Internet für unsere Zwecke nutzen. Also da gibt es ganz verschiedene Varianten, wie auch Internet in Form von zum Beispiel einem Web-SDR. Das ist dann so ein Empfänger, den man dann halt im Internet nutzen kann und dann halt auch Empfangsbedingungen auf ganz fernen Orten halt einfach testen kann. Aber das ist sozusagen für uns eigentlich Mittel zum Zweck. Wir benutzen das Internet für unser Hobby, und das ändert aber nichts am Prinzip unseres Hobbys, weil es geht immer darum, dass wir wirklich aus eigenen Stücken, aus eigenem Können heraus eben halt senden dürfen.
Das heißt, ich werde mir hier in Freiburg einen Radiosender zusammenbasteln, sende dann los und schaue nach über Internet, ob das Ganze in Hawaii angekommen ist und wie die Empfangsqualität da in Hawaii ist.
Genau, das ist dann eine Variante davon. Natürlich ist das Angenehmste, wenn man eben diese Reichweiten oder diese Ausbreitungsversuche dann eben mit einem anderen Funkamateur jetzt in fernen Gebieten macht. Also man führt dann am besten ein QSO. Da hat man natürlich dann das direkte Feedback halt im Gespräch. Wenn ich auf Kurzwelle mit jemandem auf Hawaii zum Beispiel dann eben funke, dann gibt es so ein eine Klassifikation und er sagt mir dann, in welcher Qualität er eigentlich meine Signale hört. Und das ist natürlich im Vergleich zu einer Internetanbindung halt noch ein bisschen persönlicher und noch ein bisschen angenehmer. Aber trotzdem nutzen wir natürlich das Internet sehr gerne auch für solche Versuche, ja.
Was sind das für Menschen, die sich hier euch Radioamateuren anschließen und dann einfach mal drauf losbasteln?
Also im Prinzip sind der klassische Funkamateur, es ist im Moment so, dass das häufig Männer sind. Das kann man schon sagen. Es gibt aber auch doch einige Frauen, die sich mit diesem technischen Hobby beschäftigen. Und man kann das halt auch so umreißen, dass es jemand ist, der eben sehr technisch ambitioniert ist. Also der natürlich auch gerne selbst bastelt, der sozusagen als Ideal den Selbstbau hat. Also das, was man vielleicht auch unter Do-it-yourself-Bewegung so ein bisschen versteht, dass man halt immer irgendwo sagt, okay, ich will es experimentell etwas erforschen, ich will mir ein Gerät selbst zu Hause zusammenbauen und dann gucken, wie das funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann ist das für mich ein Erfolgserlebnis. Und da ist auch die Beziehung zu der Computergeneration da. Also viele Computerfachleute, die beschäftigen sich zusätzlich auch mit dem Amateurfunk, weil es da doch einige Parallelen gibt.
Was für Parallelen gibt es denn da?
Also es gibt zum Beispiel natürlich die wichtigste Parallele ist eben halt die Leidenschaft, etwas zu basteln, etwas mit Platinen zu basteln, Schaltungen zu bauen. Also das machen Funkamateure wie eben halt auch die Computerbastler. Und hinzu kommt natürlich immer mehr dann halt auch die Möglichkeit zu programmieren. Also wir setzen immer mehr Mikrocontroller-Technik ein, wo dann eben über Arduino dann halt auch selbst etwas dann programmiert werden kann. Und das ist, denke ich, halt auch die Zukunft für die Funktechnik, dass man sich nicht nur mit der Hardware beschäftigt, sondern vermehrt auch immer mehr mit der Software.
Jetzt ist es natürlich ganz modern, was ich jetzt hier berichten. In der alten Zeit war natürlich auch hier das Radio ein Informationsmedium für die Massen. Man hat Rundfunk gemacht, zum Beispiel für den Osten. Der Osten hat Rundfunk gemacht für den Westen, sprich man hat gegenseitig Propaganda betrieben. Gibt es heute noch Gebiete, die radiomäßig, also traditionell radiomäßig, nur fast erschlossen sind?
Also es gibt sozusagen Gebiete, wenn Sie jetzt Länder meinen oder so, wo eben Amateurfunk, die Genehmigung für Amateurfunk dann eben nicht vergleichbar ist wie mit den Freiheiten, die wir hier in Deutschland haben beispielsweise. Das hat aber dann auch mit politischen Gründen zu tun, wobei halt im Amateurfunk geht es halt wirklich auch um die Beschäftigung mit der Technik. Da spielen dann Diskussionen über Politik oder so eigentlich, oder ich kann sagen, keine Rolle. Also jetzt sozusagen bezogen jetzt auf die einzelnen Länder. Wir haben natürlich ansonsten noch Gebiete, also ferne Inseln im Pazifik zum Beispiel, die nicht bewohnt sind. Und da gibt es dann Funkamateure, die fahren extra in weite Gebiete, bauen dort ihre Funkstationen auf, halt einfach nur, um hier in Deutschland einzelnen Funkamateuren die Chance zu geben, mal mit einer Insel jetzt im Pazifik, zum Beispiel Kearns Island oder sowas, dann eben Funkbetrieb machen zu können. Also das hat dann sozusagen diese geografische Komponente.
Das ist aber jetzt immer sozusagen ein Funkbetrieb, der sich ähnlich anhört wie zum Beispiel, ja, ganz einfach Funk. Das heißt, man unterhält sich praktisch 1:1 miteinander und nicht einer funkt und viele hören zu, was wir ja zum Beispiel hier bei Radio Dreieckland machen, es sei denn, irgendjemand schaltet sich zu über Telefon.
Genau, also im Prinzip ist es so, dass halt im Amateurfunk wird ein sogenanntes QSO geführt. Dafür sind dann zwei Funkamateure, die können 5000 Kilometer weit entfernt sein oder auch nur 20 Kilometer weit entfernt und die haben ein Gespräch miteinander. Wobei allerdings, da kann jeder Funkamateur zuhören. Also die sozusagen das Prinzip an sich ist ein offenes Prinzip, dass dann jeder selbst diese Amateurfunkbänder abhören kann. Von daher ist es ein bisschen wie Radio. Es gibt in Deutschland oder halt auch weltweit gibt es die sogenannten SWLs, das sind die Shortwave Listeners. Und das sind wirklich auch eigentlich Funkamateure, die nicht senden, aber die ihre Freude daran haben, dann halt einfach reinzuhören, was auf den Amateurfunkfrequenzen gesendet wird. Und das ist im Grunde halt auch einer der vielfältigen Varianten im Amateurfunk.
Jetzt habe ich mir sagen lassen, die Amateure, die waren ja oder sind vielleicht immer noch sehr, sehr aktiv beim Erforschen der Möglichkeiten. Das haben Sie ja gerade eben hier gesagt. Aber traditionell haben ja die Funker erstmal angefangen und wurden dann von den kommerziellen praktisch so ein bisschen verdrängt und mussten sich dann ihre Frequenzen wieder erkämpfen, sprich hier auch entsprechend nutzbar machen. Auf welche Frequenzen seid denn ihr verbannt worden denn?
Man kann natürlich nicht sagen, dass wir jetzt verbannt wurden auf bestimmte Frequenzbereiche, aber es ist natürlich schon so, dass im Kurzwellenbereich sozusagen die größte Anzahl an Bändern existiert, die wir als Funkamateure nutzen können. Wir können zwar auch Frequenzen im UKW-Bereich nutzen, das ist aber sozusagen von der Masse her, sind wir eigentlich häufig im Kurzwellenbereich unterwegs. Und das hat halt auch damit wirklich sozusagen mit der Nutzbarkeit dieser Frequenzen zu tun, dass man dann eben halt im UKW-Bereich dann noch wesentlich mehr Interessen hat.
Da
Und
würdet ihr
die.
ganz einfach anderen Radiosendern, also sozusagen den in Anführungszeichen normalen Radiosendern, in die Quere kommen, oder?
Ja gut, das ist natürlich alles geregelt. Also da ist es halt wirklich so, dass es eben klare internationale Regelungen gibt, wo Amateurfunkbetrieb stattfinden darf überhaupt. Und die Funkamateure halten sich auch daran. Also da kann natürlich eigentlich gar kein Konflikt passieren. Es gibt es vielleicht international zwar schon, dass es dann einzelne Radiosender gibt, die dann halt dort senden, wo dann Funkamateure eigentlich senden dürfen. Aber im Grunde ist es eigentlich sehr gut geregelt. Und ja, ich denke, wir nehmen alle Rücksicht aufeinander und das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Wobei wir natürlich auch gerne noch weitere Frequenzbänder haben, um eben dann damit noch weiter zu experimentieren. Aber das ist natürlich immer so, ja, halt eine Frage, wie man halt die Interessen miteinander dann am besten abstimmen kann.
Jetzt wird hier digitalisiert, das heißt der Funk, sprich der Rundfunk geht in die Digitale hinein. Gibt es dann für euch mehr Frequenzen oder wird bei euch auch beschnitten?
Da würde ich jetzt keine Prognose abgeben, ob wir jetzt definitiv oder was wir da mehr an Frequenzen bekommen durch diese Umstellung. Es ist natürlich so, dass eben die Konkurrenz andererseits halt auch immer stärker zugenommen hat. Also gerade im Internetbereich oder so ist halt sozusagen die Versorgung mit Internet flächendeckend und halt breitbandig doch irgendwo hat deutlich zugenommen. Und da ist halt dann die Frage, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt, ob das jetzt zugunsten des Amateurfunks oder wie auch immer, das würde ich lieber offen lassen aktuell. Aber halt gerade der digitale Amateurfunk, der wird sich natürlich dann auch, oder der Amateurfunk wird dann auch digital werden, das kann man eigentlich auch sagen. Dass wir dann davon auch profitieren können durch neue Betriebsarten und neue Möglichkeiten, die wir vorher eben halt nicht hatten.
Jetzt habe ich immer wieder eins durchgehört, der offene Funk praktisch, der ist ja beschnitten durch Gesetze oder begrenzt oder zumindest geregelt. Was muss ich denn tun, wenn ich überhaupt funken will? Ich meine, ich will vielleicht hier mal im stillen Kämmerlein oder auch in der Garage mir ein kleines Rundfunkgerät zusammenbauen, das heißt einen Sender oder einen Empfänger. Und ja, da muss ich aber jetzt irgendwelche Gesetze mal wieder beachten.
Ja, also genau. Also ich würde empfehlen, wenn jemand Interesse hat, sich mit dem Radio, also mit dem Senden zu beschäftigen oder auch als Hörer im Kurzwellenbereich, das kann sehr interessant sein oder es ist sehr interessant, weil man da eben halt auch internationale Sender hören kann und das sozusagen auch ein bisschen versteht, wie das genau funktioniert. Aber wenn man wirklich selbst senden möchte, dann muss man eine Prüfung bei der Bundesnetzagentur ablegen. Und als Vorbereitung dafür empfiehlt es sich dann halt bei den, am besten bei den DAC-Ortsverbänden mal anzurufen. Also wir haben über 1000 Ortsverbände in ganz Deutschland. Und da gibt es dann halt auch Fachleute, also Funkamateure, die dann über ausreichend Erfahrungen verfügen und die dann halt auch bei dieser Prüfung, bei der Bundesnetzagentur dann helfen können und dann halt auch ein paar Tipps geben können und dann auch diese Praxiserfahrung vermitteln können.
Toll, gut, das werde ich dann mal machen.
Ja.
Okay, dann danke ich hier mal Axel Vogt für diese Ausführung zum Weltradiotag, beziehungsweise genauer gesagt zum Deutschen Amateurradioclub. Da wird gesendet und gehört, sprich hier ganz einfach kommuniziert und das Ganze weltweit. Ich sage mal, merci.